Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quickdraw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 1. Dezember und wir sprechen über eine Richtungsentscheidung, vor der Österreich steht. Wie sichern wir Wohlstand und Sicherheit in einer Welt im Umbruch? ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut beleuchtet mit NEOS-Nationalratsabgeordneten Veit Dengler in dieser Folge ganz konkrete Hebel. Von der EU-Erweiterung am Westbalkan über Freihandelsabkommen wie Mercosur bis zur Frage, was Neutralität heute wirklich bedeutet. Sie sprechen darüber, wie Migration besser gesteuert und Integration gelingen kann, warum unser Standort an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat und welche Reformen Energiepreise, Steuern auf Arbeit und Bürokratie spürbar senken würden. Kurz, Fakten statt Mythen, Handwerk statt Politbuzzwords. Freuen Sie sich jetzt gleich auf einen Blick nach vorne mit klaren Ansagen, was Österreich tun kann, vor allem aber tun muss. Viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Interview hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der österreichische Gewerbeverein ist eine der ältesten wirtschaftlichen Institutionen Österreichs. Was aber hat eine Gruppe engagierter Unternehmer dazu bewogen, den ÖGV im Jahre 1839 zu gründen? Das erklärt uns jetzt ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Lieber Stefan, wie ist der ÖGV eigentlich entstanden und wer steckt denn genau hinter dieser Gründung?
Das ist eine coole Frage, weil der Gewerbeverein hat wie viele andere eine sehr lange Gründungsgeschichte. Eigentlich angefangen hat das in dieser Zeit, frühes 19. Jahrhundert, wo erste Reisen möglich waren, wo die Leute nach Deutschland, nach England, manche nach Amerika gereist sind, gesehen haben, wie dort gearbeitet wird, mit großen Staunen Maschinen entdeckt haben, die wir gar nicht kannten, Zeit Dampfmaschine. Das ist eine Gründungsgeschichte. Die zweite ist, dass es ganz genau 6. November 1815, also schon weit bevor der Verein gegründet wurde, gab es einen sehr wichtigen Vortrag des Johann Brechtels, der erklärt hat, dass man das damalige Polytechnikum, aus dem dann die Technische Universität entstanden ist, ausbauen, gründen und ausbauen müsste. Und es bräuchte auch so etwas wie eine Finanzierungs- und Vereinigung, die nicht nur Geld für solche Ausbildungen und Anschauungen zur Verfügung stellt, sondern diese auch nützt und sozusagen wirtschaftlich daraus profitiert. Also einen Verein, das war dann der Gewerbeverein, der allerdings von 1815 bis 1839 gebraucht hat, bis er dann tatsächlich gegründet wurde. Nicht, weil kein Wille dazu da war, sondern weil das repressive Regime von Metternich kein Interesse daran hatte, dass sich freidenkende Unternehmerinnen und Unternehmer, damals waren es eigentlich fast nur Männer, zusammentun und auf neue Ideen kommen. Es konnte dann mit, sage ich mal, österreichischem Geschick der österreichische Gewerbeverein mit der Einschränkung gegründet werden, dass er niederösterreichischer Gewerbeverein heißen muss, denn Österreich gilt nur für das Herrscherhaus und das Herrscherhaus hat keinen Verein. Also seit Dezember 1839 gibt es diese Institution.
Unser heutiger Gast ist Veit Dengler, Unternehmer, Manager und seit letztem Jahr, seit 2024, Abgeordneter im österreichischen Nationalrat für die NEOS, deren Mitbegründer er ist. Seine unternehmerischen, also ich unterbreche mich gleich, weil wir sind per Du, das möchte ich gleich dazu sagen, wir kennen uns schon wirklich lange und haben keine Nötigkeit, dieses Gespräch per Sie zu führen. Deine Stationen waren Dell, Groupon, du warst recht lange CEO der NZZ Mediengruppe und bringst daher eine wirtschaftliche Expertise in die Politik ein, die wir in Österreich in der Regel so nicht vorfinden. Du bist überzeugter Europäer, du giltst als Visionär und setzt dich sehr für eine weltoffene Gesellschaft ein. Und heute wollen wir ein bisschen so über deine Motivatoren sprechen, vielleicht auch so ein bisschen die Ziele. Warum bist du im Nationalrat jetzt und was treibt dich an? Und natürlich, nachdem das Jahresende dreut, welche Hoffnungen hast du für das nächste Jahr? Herzlich willkommen, lieber Veit. Steigen wir beim Unternehmerischen ein. Du hast, wie ich es kurz erwähnt habe, eine reiche Erfahrung und versuchst das auch in den Nationalrat einzubringen, auch in das politische Wirken einzubringen. Welche Überzeugungen hast du aus diesem unternehmerischen Leben mitgenommen und wie siehst du das sich in der Politik entwickeln, also jetzt aus deinem Blickfeld?
Also ich habe zwei Bereiche. Ich bin Außen- und Sicherheitspolitiker, bin auch außenpolitischer Sprecher von NEOS und bin gleichzeitig natürlich sehr an Wirtschaftspolitik interessiert und will da Sachen vorantreiben. Ich bin auch Sprecher für die Lehre bei uns übrigens. Außen- und Sicherheitspolitik aus dem einfachen Grund, wir brauchen ein sicheres, stabiles Umfeld, um wirtschaftlich und kulturell und gesellschaftlich blühen zu können. Das ist unter Gefahr, das heißt, dieses Thema hat uns und wird uns weiterhin beschäftigen, auch im nächsten Jahr. Wirtschaftspolitisch ist aber da, wo die entscheidenden Weichenstellungen für uns passieren werden. Und so aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt 70 Jahre relativ linear wirtschaftliches Wachstum und Weiterentwicklung gehabt. Wir sind viel wohlhabender geworden als früher. Wir haben einen höheren Bildungsgrad. Wir sind viel gesünder und leben viel länger als früher. Das heißt, es ist eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, dieses Österreich, eingebettet in diesem Europa, das eine ähnliche Erfolgsgeschichte hat. Und wir haben aber jetzt das Problem, dass viele von den Grundpfeilern dieses Wohlstands und dieser Erfolgsgeschichte gefährdet sind. Und das war für mich der Hauptmotivator, jetzt wieder oder das erste Mal richtig in die Politik einzusteigen.
Du hast ja, greif mal zurück, die NEOS mitbegründet, hast dann beobachtet und hast jetzt eben beschlossen, dass du wirklich aktiv hineingehst. Warum hast du damals das nötig gehalten, eine Partei zu gründen? Es heißt, es ist ein bisschen gegen diesen schwarz-roten Sumpf. Und wenn ich spitz formulieren kann, jetzt sitzt der genau mitten in diesem schwarz-roten Sumpf zwischen beiden. Also du nicht, aber deine Partei in einer Bundesregierung. Von damals auf heute, wie siehst du das? Motivation damals, Motivation heute?
Naja, was schon absehbar war, vor allem nach der Finanzkrise 2008, ist, dass das Land etwas führungslos und steuerlos ist. Und das sieht man auch sehr schön am wirtschaftlichen Entwicklung von Österreich und von Europa auch, aber in Österreich noch viel ausgeprägter, nämlich bis 2008 haben sich die USA und Europa in einem ähnlichen Rhythmus entwickelt und es gab ein ähnliches wirtschaftliches Wachstum. Und seit 2008 ist das völlig entkoppelt, wo Amerika und viele andere Länder natürlich auch, von Australien bis Kanada bis China natürlich, sich sehr gut weiterentwickelt haben und Europa nicht und Österreich ganz besonders nicht. Österreich ist das Schlusslicht im wirtschaftlichen Wachstum unter allen EU-Ländern in den letzten 5 Jahren. 2012 haben wir das gegründet, weil wir gesagt haben, ja, der wesentliche Grund für diese damals schon sich abzeichnende Malaise ist die ÖVP und SPÖ, die zusammen das Land damals auch schon 60 Jahre regiert hatten oder über 60 Jahre regiert hatten und intellektuell ausgelaugt waren damals schon und nicht in der Lage waren, die großen Reformen, die nötig waren, durchzuführen. Und ich glaube, lustigerweise ein Auslöser war, ich glaube, das war 2008, wo die ÖVP und die SPÖ noch eine Zweidrittelmehrheit hatten und gemeinsam die Kammern und die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern in die Verfassung gehoben haben. Ja, und da merkst du, dass ein System schon am Wabern ist und sich nicht mehr von sich heraus erneuern kann, wenn man sozusagen die alten Pfründe auch und die alten Systeme festschreibt in die Verfassung, damit sie noch schwieriger werden zu ändern in der Zukunft. Und was sich seit in den letzten 12, 13 Jahren seit der Gründung, also vielleicht noch im Hintergrund gegründet haben, das wirklich Matthias Stolz und ich in einem Café, wir haben uns hingesetzt mit einem leeren Blatt Papier, wie gründet man eine Partei? Ich glaube, das haben wir insgesamt ganz gut hingekriegt. Wir haben dann wenige Monate später mit einer ersten Runde von 40 Leuten angefangen, haben das Programm geschrieben und danach haben wir uns gegründet im Oktober 2012. Und da war der Matthias der Vorsitzende und die Beate Meinl-Reisinger und ich waren die Stellvertreter und ich war der Geschäftsführer von NEOS. Und das heißt, wir haben dann zusammen die Partei aufgebaut und 11 Monate später in den Nationalrat gebracht. Und während dieser Zeit hatte ich dann das Angebot, um CEO zu werden bei der Neuen Zürcher Zeitung, bei der Mediengruppe von der NZZ. Und dann habe ich dem Matthias während des Wahlkampfs gesagt, ich war auch schon damals auf der Liste für den Nationalrat, habe gesagt, das muss ich machen. Und dann hatte ich immer den Plan, zurückzukommen. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, weil ich in der Schweiz geschieden war und die Kinder noch kleiner waren. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Und was sich geändert hat seit damals ist, dass wir einen Krieg haben in Europa, dass wir einen sehr starken in allen europäischen Ländern Rechtspopulismus haben, der auf einer tatsächlichen Veränderung begründet ist, nämlich dass der Anteil der Migration an der Gesellschaft viel höher geworden ist und dass wir in vielen europäischen Ländern den meisten wahrscheinlich einen sehr schlechten Job gemacht haben, diese Migration zu steuern und vor allem auch die Integration erfolgreich zu managen. Und das heißt, das hat jetzt viele neue Verwerfungen aufgeführt. Das ist jetzt mit ein Grund, warum wir in dieser Koalition sind, die wir eigentlich abschaffen wollten. Jetzt kann man darüber streiten, wie gut es ist, dass es so eine Koalition gibt. Ich glaube, die Alternative wäre um einiges schlimmer gewesen. Aber natürlich haben wir das Problem, dass wir viele Sachen verändern wollen und bei der SPÖ und bei der ÖVP diese Veränderungsbereitschaft noch nicht sehen.
Also das teilen wir von dem Blick von außen ist auch, man könnte ein paar Schritte schneller gehen. Das würde sicherlich helfen, gerade was Wirtschaft betrifft oder auch was den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft. Gehen wir in deine sozusagen Abgeordneten-Themen hinein, Außen, Sicherheit. Wir nehmen dieses Gespräch jetzt Mitte Oktober auf. Das erwähne ich deshalb, weil es könnte sich ja, wir haben da einen amerikanischen Präsidenten, wo man nicht genau weiß, wie die Lage sich entwickelt in den nächsten Monaten. Aber grundsätzlich haben wir, du hast es erwähnt, wir haben einen Krieg in Europa, der uns doch wirklich sehr, sehr behindert. Welche Rolle kann Österreich in solchen Themen denn wirklich spielen? Die Beate ist Außenministerin. Das heißt, ich gehe davon aus, ihr tauscht euch gut aus. Und die Themen, die ich so mitnehme, ist, dass es doch eine recht rege Reisetätigkeit auf Ministeriumsseite gibt. Jetzt ist die Frage, wie schaut das bei dir aus? Was sind deine Initiativen? Hol uns da ein bisschen rein in deinen Abgeordnetenalltag.
Ja, die Rolle des Sprechers, wenn deine eigene Parteichefin Ministerin ist in dem Bereich, ist natürlich begrenzt. Das ist auch richtig so. Die Beate soll die Außenpolitik steuern. Und das tut sie auch. Sie hat sehr viel Reisetätigkeit, wie du erwähnt hast. Aus dem Grund, weil die Idee ist, dass wir in einer vernetzten Welt leben und dass es wichtig ist, dass wir mit allen Ländern einen guten Kontakt haben. Der ehemalige amerikanische Außenminister George Shultz hat das Gardening genannt. Also man bleibt viel in Kontakt mit Leuten, auch wenn man keine unmittelbaren Anlassfälle hat. Man telefoniert viel mit Amtskollegen aus der ganzen Welt, um sicherzustellen, dass man vernetzt ist, dass man A, weiß, was passiert und B, wenn es Probleme gibt, auch einen Grundstock hat von Vertrauen, auf den man zurückgreifen kann, um mit denen zu arbeiten. Und das macht die Beate, glaube ich, sehr gut. Meine Tätigkeit ist etwas anders. Ich bin etwas fokussierter auf gewisse Themen. Das ist dann auch sozusagen der Luxus, weil ich nicht alles abdecken muss, weil das sozusagen das Ministerium ohnehin macht. Ich glaube, es gibt ein entscheidendes Thema für Österreich. Das ist auf der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Außenpolitik. Ich glaube, die EU-Erweiterung Westbalkan ist sowohl sicherheitspolitisch als auch wirtschaftspolitisch für Österreich von entscheidender Bedeutung. Da haben wir in den letzten Jahren viel verschlafen, wurde auch wenig gemacht. Man muss guten Willen aufbauen. Aber wenn in Zukunft Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Kosovo und dann später vielleicht auch Bosnien und Serbien zur EU stoßen, dann wird das A, Europa sicherer machen, weil jetzt haben wir permanent dort das Problem, dass Russland und China versuchen, Einfluss zu nehmen, dass es dort Möglichkeiten gibt, Europa negativ zu beeinflussen, ob das jetzt die Migration ist oder ob das jetzt Desinformationskampagnen sind und so weiter. Und wirtschaftlich ist es für Europa, das ist für Österreich ganz wichtig, weil das ist unser Hinterhof, auch historisch. Es gibt jetzt schon sehr viel wirtschaftliche Aktivität dort von uns und das wollen wir ausbauen. Das wird auch so wie die EU-Osterweiterung insgesamt ein unglaublicher Wohlstandsboost war für Österreich, wird auch diese Erweiterung wieder sehr viel bringen für Österreich. Und damit im Zusammenhang auch ist Handelspolitik. Wir leben in einer Zeit, wo verschiedene Länder, vor allem die USA, Zollschranken hochziehen wollen. Das ist extrem gefährlich für uns. Wir sind ein sehr exportorientiertes Land. Was heißt das? Wir produzieren viel, das wir im Ausland verkaufen. Und das ist ein wichtiger Teil unseres Wohlstands, sichert auch viele Arbeitsplätze hier. Und wir sind dabei, zurzeit sehr viele Industriearbeitsplätze zu verlieren in Österreich, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und wir brauchen den freien Handel. Das haben, glaube ich, in Österreich zu viele Parteien zu sehr vernachlässigt in der Vergangenheit, auch zu erklären, warum das wichtig ist für uns. Ganz viel Wohlstand beruht darauf, dass wir Handel treiben. Und Mercosur zum Beispiel ist für uns auch zu wichtig. Das wird hoffentlich positiv entschieden sein zu dem Zeitpunkt, wo das hier ausgestrahlt wird. Mercosur und jedes Handelsabkommen dieser Art ist von entscheidender Wichtigkeit. Also die Westbalkan-Integration in die EU und Handelsabkommen so wie Mercosur sind zwei der ganz wesentlichen Punkte, die wir außen- und wirtschaftspolitisch vorantreiben müssen.
So ein Handelsabkommen Mercosur, das ist ja grundsätzlich in erster Linie eine EU-Kompetenz, diese Dinge zu verhandeln. Das haben die ja in lange Zeit getan, in mehreren Anläufen, das Ergebnis, das jetzt auf dem Tisch liegt, erhandelt. Und jetzt geht es durch die verschiedenen Mitgliedstaaten durch. Welche Diskussion zu diesem Thema bei uns im Nationalrat findest du am absurdesten?
Naja, da könnten wir jetzt lang drüber reden. Es ist natürlich so, dass die Handelspolitik schon ein Problem ist. Sebastian Kurz hat aus sehr kurzsichtigen taktischen Gründen 2019 einen Beschluss im Nationalrat erwirkt, dass Österreich Mercosur nicht ratifizieren wird. Und das heißt, wenn wir jetzt doch dafür stimmen wollten, für den wirtschaftspolitischen Teil von Mercosur, dann müssten wir diesen Nationalratsbeschluss umdrehen. Und das ist natürlich schwieriger, als wenn es gar keinen Beschluss gegeben hätte und wir einfach einmal darüber abstimmen. Jetzt müssten wir aktiv was ändern, was schon entschieden ist. Und da gibt es natürlich sehr gut organisierte Lobbyinggruppen in Österreich. Das sind vor allem Bauern, Landwirtschaft und vor allem aber auch Umweltschutz, die zum Teil wirklich gegen den Fakten argumentierend versuchen, Mercosur weiterhin zu verhindern. Ich nehme nur ein kurzes Beispiel. Es wird dann immer von Billigfleisch aus Argentinien gesprochen, das dann den Markt fluten wird in Europa. Das ist aus zwei Gründen ein Blödsinn. Erstens, argentinisches Steak ist eine Delikatesse, die in der ganzen Welt zu hohen Preisen verkauft wird, weil es sehr gutes Fleisch ist. Aber das Zweite, und das noch viel wichtiger ist, das ist sowieso begrenzt im Mercosur-Abkommen auf 99.000 Tonnen pro Jahr. Das ist ungefähr ein Schnitzel pro Jahr pro Einwohner der EU. Da wird nichts geflutet, da wird niemand verdrängt. Das ist so wenig im Anteil, weil wir eh schon die Bauern schützen wollten. Und dasselbe Argument gilt dann, wir müssen den Regenwald schützen, deswegen dürfen wir nicht für Mercosur sein. Das ist völlig blauäugig und naiv. Natürlich werden Argentinien und Brasilien und andere Länder viel landwirtschaftliche Produkte exportieren. Die Frage ist nur, werden sie in die EU exportieren oder werden sie nach China oder anderswo oder nach Amerika exportieren? Dort wird garantiert sich niemand um Umweltschutzstandards kümmern. Der Mercosur-Vertrag tut das sehr wohl.
Ja, ich glaube, Glaubenssätze sind überhaupt ein Thema, gerade in Österreich. Wir glauben Dinge sehr fest, auch wenn sie nicht stimmen, und argumentieren entsprechend. Ich möchte noch mal kurz ausholen, zwei Themen, die du unmittelbar nicht betreuen kannst, logisch. Es gibt diese Initiative, einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat zu bekommen für die nächsten zwei Jahre, also jetzt dann.
Genau, abgestimmt jetzt 26.
Und eine andere Initiative, die noch nicht wirklich sehr ruchbar ist, aber scheinbar dürfte der Bewegung reinzukommen, ist, dass wir Afrika in den Blickwinkel nehmen, was aus unserer Sicht, wirtschaftstreibender Sicht, dringlichst ist. Weil wenn man Afrika bereist, merkt man, dass wir derart viele Glaubenssätze mit uns schleppen, die alle 40, 50 Jahre alt sind und wo sich gerade die technische und die Entwicklung in diesen Ländern unfassbar weitergebracht hat und dass wir da eigentlich einen Button vor der Tür haben. Und dann will ich den Bogen zurück Richtung Balkan und vor allem Migration schlagen wollen. Aber zuerst diese zwei Themen, UNO-Sitz im UNO-Sicherheitsrat und Afrika. Was könntest du uns da mitgeben?
Also die UNO ist natürlich blockiert, vor allem seit dem Krieg. Also wenn ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ein anderes Land einfach überfällt und dann mit einem Veto verhindern kann, Sanktionen dagegen oder Strafen in irgendeiner Form, dann ist natürlich das UNO-System massiv beschädigt und ausgehöhlt und das merkt man auch im Sicherheitsrat. Trotzdem ist das eine der Institutionen, wo Länder miteinander im Kontakt bleiben, auch wenn sie Konflikte haben, und das ist wichtig. Wenn es nicht gäbe, hätten wir ein Problem, dass wir dann noch weniger Foren hätten, wo Länder auch informell miteinander Kontakt haben. Und da ist es sicher gut für Österreich als kleines Land, wenn wir auch Mitglied des Sicherheitsrats sind, so wie ja auch alle anderen EU-Länder das im Radl sind. Zurzeit ist gerade Slowenien zum Beispiel Mitglied des Sicherheitsrats. Das adressiert auch schon einer der ersten Punkte, sowohl für als Verhandlungsstandort als auch für den UNO-Sicherheitsrat ist es wenig wichtig, ob man neutral ist oder nicht, weil auch von weiter weg gesehen ist Österreich einfach im Herzen der Europäischen Union. Und das ist auch gut so und wir werden als Teil davon betrachtet und wir sind aber durchaus gut angesehen als dieser Teil und auch die Diplomatie bei uns ist sehr professionell. Deswegen verstehe ich, warum die Beate, wie auch schon ihre Vorgänger, beschlossen haben, dass ein Sitz im Sicherheitsrat, den wir übrigens lustigerweise alle 18 Jahre haben, durchaus eine gute Sache ist. Und übrigens bei der UNO, was man auch noch mit bedenken muss, die technischen Unterorganisationen von der UNO funktionieren zum Teil noch sehr gut. Also zum Beispiel das United Nations Office for Drugs and Crime, also die sich um Drogen und Kriminalität kümmern, da gibt's auf der technischen Ebene noch viel Kooperation zwischen Ländern, die eigentlich sonst miteinander in Konflikt sind. Also dieses UNO-System hat schon seinen Sinn. Afrika gebe ich dir völlig recht, Stefan, das ist ganz wichtig. Ich würde noch was dazugeben, nämlich auch allgemein beschäftigen wir uns viel zu wenig mit dem, was nicht offensichtlich ist. Offensichtlich ist China und Amerika und die Stärke von denen. Indien hat bevölkerungsmäßig China überholt, hat das höchste Wirtschaftswachstum, glaube ich, von den wesentlichen Volkswirtschaften auf der Welt in den letzten 10 Jahren schon, ist ein extrem dynamischer Subkontinent und Afrika ein Kontinent, der auch sehr dynamisch ist. Die sind nicht einfach, gerade für kleinere und mittlere Betriebe, weil die Rechtssicherheit natürlich schwieriger ist und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit Indien, mit Afrika mehr institutionellen Rahmen schafft, Abkommen schafft, Handelsabkommen schafft und so weiter, dass man sich mehr darum kümmert, damit wir dann Handel treiben können. Und du hast völlig recht, den Blick, den wir haben, das sind alles sozusagen Menschen, die sehr, sehr arm sind und wir müssen ihnen ein bisschen Entwicklungshilfe geben und das war's dann. Das ist ein völlig falscher Blick drauf. Das sind sehr dynamische Märkte, wo es übrigens auch, kann ich dir sagen, es gibt Grok ist eine der großen künstlichen Intelligenzplattformen und die haben mehr Nutzer in Afrika als in Europa. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es gibt mehr Afrikaner, die mit künstlicher Intelligenz dort Unternehmensideen haben, Startups machen und so weiter, als in Europa. Also wir haben da zum Teil einen völlig falschen Blick auf Afrika.
Umso mehr müssen wir uns dorthin aufmachen, also im Sinne von Kooperationen, durchaus auch im Sinne von Investitionen, vor allem, weil es die Weltgegend ist, die wirklich unmittelbar vor der Tür. Noch unmittelbarer ist dein Thema der Balkan, der Westbalkan. Und da ist immer wieder das Thema Migration. Natürlich kennen wir alle, die Gastarbeiter früher kamen zuerst mal aus Jugoslawien und dann auch aus der Türkei. Aber mit Thema Integration und Migration, wo gibt es für dich ein Beispiel in Europa, wo du denkst, das wäre zumindest mal ein Ansatz, den wir gemeinsam weiterverfolgen sollten?
Ja, Dänemark. Dänemark macht das sehr gut und hat auch viel weniger, das sieht man auch in den Wahlergebnissen, wo zum Beispiel dann die Rechtspopulisten auch viel weniger hohe Ergebnisse haben als in anderen Ländern. Was hat Dänemark gemacht? Und das liegt dort vor allem auch an der dänischen Sozialdemokratie, muss man anerkennen. Die haben die Probleme offen angesprochen und erkannt. Und zum Beispiel eines der großen Probleme, das wir haben, dass wir eine Ghettobildung haben von Migranten, die zusammen leben und die zusammen in ihrer eigenen Subkultur leben. Und das hat mehrere Probleme. Erstens lernt man weniger gut Deutsch, wenn man in seiner eigenen Blase lebt und auch in seiner eigenen Blase die Sprache immer verwenden kann. Das Zweite ist, dass man natürlich dann auch die kulturelle Integration auch von den Kindern und so weiter wird schwieriger, weil man hat dann sehr konzentriert in Schulen einen sehr, sehr hohen Ausländeranteil, anstatt dass es mehr verteilt ist und so weiter. Also ich glaube, das ist relativ klar, warum Ghettobildung schlecht ist. Und Dänemark hat bewusst und sehr aktiv gemanagt, die Migranten, die nach Dänemark gekommen sind, verteilt aufs ganze Land, um diese Blasen zu verhindern. Und sie sind auch viel strenger in der Koppelung von Sozialleistungen an, bist du im Arbeitsmarkt oder nicht. Ja, und ich glaube, einer der großen Fehler, den wir in Österreich machen, ist, dass man bei uns Sozialleistungen kriegt und ziemlich großzügige Sozialleistungen kriegt, ohne dass es eine Arbeitsverpflichtung gibt. Und ich glaube, das ist völlig die falsche. Man kann nicht gleichzeitig relativ offene Grenzen haben und ein sehr, sehr generöses Sozialsystem haben. Das geht nicht. Das werden dann Leute ausnützen. Wir sehen auch in allen klassischen Immigrationsländern wie Amerika, Kanada, Australien und so weiter, dass man dort nicht, aber auch in der Schweiz übrigens, dass man nicht ins Sicherheitsnetz einwandern kann. Also man kann nicht sofort die Sozialleistungen in Anspruch nehmen oder nur einen sehr, sehr geringen Anteil von Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Diese Länder sagen, ja, wir nehmen Migranten, wir nehmen oft auch Migranten, die nicht sehr gut ausgebildet sind, aber der Deal ist, du musst dich selber bestätigen im Arbeitsmarkt, du musst dein eigenes Geld verdienen. Das ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, wo du eingewandert bist.
Dänemark hat noch etwas, was sicher erwähnenswert ist, um den Bogen wieder etwas noch größer zu kriegen, als wir ohnehin schon sind. Wir verfolgen gerade jetzt Mitte Oktober die Diskussion in der Bundesrepublik über Wehrpflicht und Losentscheidungen und ähnlichen Dingen. Sowas gibt es interessanterweise in Dänemark. wo die Männer gemustert werden und dann nach einem, ich kann es jetzt nicht erklären, System gibt es ein Los, der das letzte Schippel an Männern, die gebraucht werden, dem Militär zulost. Sie haben eine recht hohe Freiwilligenquote, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Wehrdienst 4 Monate dauert und daher das Hindernis nicht so groß ist, sich dort einzubringen. Und jetzt ist die Diskussion, dass auch Frauen Militärdienst machen sollen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ziemlich am Weg und soll in den nächsten Jahren in Kraft treten. Warum erwähne ich das? Dänemark ist sozusagen dann geografisch das dritte Glied nach Finnland, Schweden Richtung Russland. Finnland und Schweden haben ihre Neutralität recht über Nacht aufgegeben und sind der NATO beigetreten. Jetzt im Zuge dieses Russland-Ukraine-Konfliktes. Dänemark sitzt an einer Schlüsselstelle, was die Ostsee und die Nordsee betrifft. Worauf ich raus will, ist, du bist einer der Initiatoren einer Initiative zur Neutralität. Und das ist immer ein schwieriges Thema in Österreich, weil wir uns mit dem nicht wirklich auseinandersetzen. Also wir verlassen uns gern auf diesen Status. Wir sind umzingelt von der NATO. Was soll uns passieren? Und diese Trittbrettfahrerei, ich möchte sagen, dieses österreichische Schlaucheltum prägt uns auch in dieser Sicherheitsdiskussion. Man wird geschlagen, wenn man das Thema anspricht, das weiß ich schon. Jetzt bist du einer dieser Verfechter. Jetzt frage ich dich, werden wir uns hier irgendwann einmal bewegen oder brauchen wir wirklich ernste Krise, die ganz nah zu uns kommt, bevor wir dann quasi fahnenflüchtig der NATO beitreten?
Das weiß ich nicht, ob es das brauchen wird oder ob wir das von selber schaffen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir in Österreich einen Hang haben, Denkverbote oder Diskussionsverbote zu erlassen, so wie der Bundeskanzler Nehammer das gemacht hat über die Neutralität direkt nach dem Anfang des Ukraine-Kriegs und auch oft faktenfrei zu argumentieren. Wird sich das ändern? Ich werde sicher meinen Teil dazu beitragen, aber das ist schwer vorherzusehen. Ich bin dabei immer optimistisch, weil die echte Welt hat eine Art, Denkverbote zu ignorieren, die recht eindrucksvoll ist. Und ich glaube, wenn sich die Fakten ändern, wird sich auch die Politik in Österreich ändern. Vielleicht, um dich kurz zu korrigieren, es gibt bereits die Wehrpflicht für Frauen, nicht nur in Dänemark, sondern auch in Schweden und in Norwegen. Das waren übrigens auch die ersten Länder in Europa, die das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Trend, Anfang eines Trends ist, den wir dann auch mit der Zeit im Rest von Europa sehen werden. Das ist, glaube ich, gerechtfertigt. Man kann nicht sagen, wir wollen überall gleichberechtigt sein, aber bitte, wenn es um militärischen Schutz geht, das sollen dann nur die Männer machen. Und ich glaube, Frauen können genauso gut dienen in einer modernen Heer wie Männer. Also ich glaube, diese Diskussion wird kommen. Die zweite Diskussion, die noch viel wichtiger ist, aber die Neutralität. Bei Neutralität macht man sich gerne was vor. Die Logik, die Grundlogik der meisten Menschen ist, wir wollen in keinem Krieg sein und wir wollen unsere Jungs noch in Österreich nicht in fremde Länder schicken, damit sie dort sterben. Das ist völlig verständlich. Ich glaube, diese Einstellung teilen wir alle. Aber dann macht man einen Fehlschluss zu sagen, und wenn wir neutral sind, dann wird uns niemand angreifen und wir können draußen bleiben aus Konflikten. Und diese Logik stimmt nicht mehr. Die Neutralität schützt per se vor gar nichts. Im Gegenteil, die Neutralität ist oft eine Einladung für einen Angriff. Ganz viele Menschen sagen immer, naja, schaut's, wie gut Schweden und Schweiz durch den Zweiten Weltkrieg kommen sind als Neutrale, auch durch den Ersten Weltkrieg. Das stimmt, im Zweiten Weltkrieg waren Schweiz und Schweden neutral. Aber es waren auch 10 andere Länder in Europa neutral am Anfang des Zweiten Weltkriegs und 10 von den 12 sind überfallen worden. Estland, Litauen, Lettland, Finnland, die sind alle von der Sowjetunion überfallen worden. Griechenland ist von Italien überfallen worden. Und natürlich Dänemark, Norwegen, Belgien, Luxemburg und Niederlande sind alle vom Deutschen Reich überfallen worden. Die waren alle neutral bei Kriegsbeginn. Neutral heißt nur, dass wir hätten gern, dass wir nicht angegriffen werden. Das heißt nicht, dass der andere Seite sagt, na, dann werden wir euch nicht angreifen. Und dieser elementare Denkfehler, den müssen wir in Österreich einmal frontal angehen. Wir müssen in der Lage sein, uns zu schützen. Allein ist das in einer vernetzten Welt zunehmend schwierig. Deswegen werden wir das nur, glaube ich, im Verbund mit unseren europäischen Verbündeten schaffen. Und da gibt es der zweite große Denkfehler, und das ist ein faktischer Denkfehler. In unserer Verfassung steht nicht nur das Neutralitätsgesetz, sondern in unserer Verfassung stehen auch die europäischen Verträge. Und die haben im Artikel 42.7 ganz klar, dass wir eine Beistandspflicht haben. Wenn ein europäisches Land, also wenn ein Land der Europäischen Union angegriffen wird, dann müssen die anderen Länder diesem Land beistehen. Wir haben nur die Wahl, dass wir nicht militärisch beistehen, also dass wir keine Truppen hinschicken müssen. Aber wir müssen sie mit allen anderen Mitteln, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, unterstützen. Das ist übrigens härter formuliert als die NATO-Beistandspflicht. Also da können wir uns nicht rauswursteln. Und das ist, glaube ich, das wirkliche Problem in Österreich, dass man diese Diskussion nicht ehrlich führt, weil wir sind, was Europa betrifft, nicht neutral. Und wir sollten das endlich anerkennen. Wir sollten anfangen, sehr schnell anfangen, mit unseren europäischen Partnern, mit unseren Nachbarn, mit unseren Verbündeten, gemeinsam unsere Verteidigung zu organisieren.
Ich stimme dem voll inhaltlich zu. Wir sind ein Alpenvölkchen. Das heißt, wir haben gelernt, wir leben unten im Tal und es ist ganz gefährlich, hinauf auf den Pass zu gehen, weil wer weiß, was da passiert. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit in Österreich, eine liberale, weltoffene Politik voranzutreiben, weil wir also immer an unseren eigenen Grenzen wieder ankommen und dann geht zurück auf los, wieder von vorne starten. Wenn wir mit Blick aufs nächste Jahr schauen, welches gesellschaftliche Thema, das dich wirklich bewegt, würdest du denn gern wieder in Bewegung kriegen, voranbringen im nächsten Jahr? Was sollten wir jedenfalls im Blick halten, um uns quasi drum kümmern?
Es gibt so einen alten Satz, dass liberale Politik in Österreich nicht möglich ist, weil es so wenig Liberale gibt oder keine Geschichte Liberalität. Ich glaube, das ist ein Fehler. Liberal heißt Freiheit und Österreich ist ein sehr freiheitsliebendes Land. Und wir wollen hier unsere Unabhängigkeit, wir wollen hier auch unseren Wohlstand haben. Ich glaube, das Problem in Österreich ist ein anderes, nämlich dass die Politik der Bevölkerung hinterherhinkt. Die Bevölkerung ist weiter als die Politik, was zum Beispiel das Thema betrifft, dass wir länger arbeiten müssen und nicht in Pension gehen können, wenn wir im gleichen Alter in Pension gehen können mit Anfang 60, wenn wir 20 Jahre leben als vor 50 Jahren, wie wir das System erfunden haben. Deswegen haben wir so ein riesen Pensionsloch. Das verstehen die meisten Menschen. Die sagen dann, okay, wenn es einen Maurer gibt oder jemand, der wirklich hart gearbeitet hat, können wir für den vielleicht eine Ausnahme machen. Ja, das sollten wir machen in diesem System. Aber klar muss uns sein, dass Menschen wie du und ich und viele andere Leute, die nicht körperlich extrem belastet sind, dass sie natürlich länger arbeiten werden. Und das, denn dann ist die Frage, warum ist die österreichische Politik, warum hinkt sie der Bevölkerung hinterher und ist nicht der Bevölkerung voraus, wie zum Beispiel in Schweden und Finnland, wo nach dem Ukraine-Krieg die Parteien von links bis rechts gesagt haben, die Welt hat sich geändert, wir müssen der NATO beitreten. Das hat was mit unserem politischen System zu tun, das, glaube ich, etwas fehlgeleitet ist, das auch viel Angst hat. Sie haben Angst vor dem Krokodil FPÖ und sie haben Angst vor anderen Sachen, sie haben Angst vor Veränderungen, glaube ich, allgemein. Das heißt, wir müssen unser politisches System ändern, wir müssen die Parteien ändern und wie sie arbeiten. Dann, glaube ich, werden viele Reformen, die nötig sind in Österreich, möglich. Und um deine Frage inhaltlich zu beantworten, ich glaube, mit Abstand das Wichtigste im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren wird sein, wir müssen die Grundlagen unseres Wohlstands wieder aufbauen. Wir sind nicht wettbewerbsfähig. Was heißt das? Die Energie ist zu teuer, die Arbeit ist zu teuer. Das hat viel damit zu tun, dass wir sie auch sehr, sehr, sehr hoch besteuern. Wir haben einen furchtbar ineffizienten Staat. Der österreichische Staat gibt mehr Geld aus als fast jedes andere Land auf der Welt. Wir haben eine Staatsquote von 56%, mehr als die Hälfte der Volkswirtschaft ist der Staat. Das ist in anderen Ländern 40%, in der Schweiz ist das eher Richtung 30%. Ja, also das sind unglaublich hohe Summen, die wir ausgeben für den Staat und zum Teil sehr, sehr ineffizient ausgeben. Ja, ein großer Teil von den Verwaltungsbehörden, die wir haben, brauchen wir in der Form gar nicht oder wir brauchen sie viel kleiner und wir brauchen sie automatisiert. Wir brauchen nicht Menschen, die links und rechts was machen müssen. Und ich glaube, diese Grundlagen des Wohlstands zu sichern, sicherzustellen, dass der Staat viel schlanker wird, dass wir viel weniger ausgeben, dass wir dann auch die Steuern vor allem auf Arbeit reduzieren können und dass Energie auch wieder billiger werden muss, das sind die Grundlagen des Wohlstands. Und natürlich der Freihandel dazu, also der Binnenmarkt in der Europäischen Union muss stärker gestärkt werden und der Freihandel über Europa hinaus. Und diese Pfeiler des Wohlstands müssen wir angehen. Und wenn wir das nicht gehen, dann werden wir das Geld nicht haben für alle anderen Sachen, die wir gerne hätten, nämlich für gute Schulen, schöne Kultur, Umweltschutz und so weiter. Das muss alles bezahlt werden aus dem heraus, was wir erwirtschaften. Und wenn wir das nicht erwirtschaften, dann werden wir Probleme haben. Aber ich bin optimistisch, dass man das ändern kann.
Das heißt, wir müssen uns viel mehr politisch einbringen, viel mehr politisch aktiv sein. Jetzt muss nicht jeder wie du eine Partei gründen. Ein bisschen eine Auswahl gibt es ja. Sozusagen zu guter Letzt, wenn wir an unsere Kinder, an junge Menschen denken, die überlegen, sich politisch zu engagieren, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
Ich würde ihnen sagen, tut's das unbedingt und macht's das intelligent, weil viel Politik sind Schlagworte, wo nie wenig dahinter ist. Und Politik ist ein Handwerk, wo man lernt, wie Sachen funktionieren. Wir sagen zum Beispiel, fast alle Parteien inzwischen sagen, ja, wir müssen deregulieren. Und trotzdem haben wir Monat für Monat ein Plenum im Parlament, wo wir Dutzende neue Gesetze verabschieden. Das heißt, ich glaube, was ganz wichtig ist in der Politik, ist zu verstehen, was wirklich passiert und dann die Probleme angehen, die wirklich existieren. Und von der Politik muss man einfordern, wenn ihr sagt, sie regulieren, dann schafft Gesetze ab und tut es nicht dauernd neu verabschieden. Wenn ihr sagt, der Staat muss schlanker werden, dann gibt es weniger Geld aus, tut es nicht die Steuern erhöhen, um noch mehr Staatsausgaben zu finanzieren. Also ich glaube, die Politiker wirklich beim Schlawittchen zu nehmen und zu sagen, was habt ihr jetzt wirklich geleistet? Das ist diese Verantwortung, die die Politiker fürs Volk haben, das muss gespürt werden, damit sie weniger Angst haben vor dem Meinungsumfang, die Politiker, und mehr sich fokussieren auf das, was wirklich geändert werden muss.
Lieber Veit, vielen Dank für deinen Einblick in deine Tätigkeit, in deinen Blick auf die Welt. Ich darf dir an dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch, und mögen deine Wünsche fürs nächste Jahr auch so eintreten. Ich habe schon verstanden, wir müssen da alle mithelfen, dass sich was bewegt. Also in diesem Sinne alles Gute dir.
Ja, danke dir und frohe Weihnachten auch allen Mitgliedern. Das Gewerbe ist ein extrem wichtiger Teil der Wirtschaft in Österreich, die auch florieren muss. Also ich wünsche euch und uns allen ein prosperierendes neues Jahr, in dem es wieder aufwärts geht. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Change.